Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg.
Manchmal fällt es mir schwierig, über die Praxis auf Deutsch zu reden.
Man sagt Praxis.
Praxis oder
was? Weiß ich nicht, ob man das sagt.
Ja.
Keine Ahnung. Arbeit. Arbeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra Hurra Podcasts. Heute habe ich hier Chris Wipkin zu Gast, live zugeschaltet aus Brooklyn. Hallo Chris.
Hallihallo.
Ich nehme mal kurz noch die Hörenden mit, für die, die den Podcast vielleicht zum ersten Mal hören. Der Hurra Hurra Podcast beschäftigt sich mit Design und Fragen der Designausbildung. Also wie kommen wir überhaupt als junge oder auch ältere Menschen dazu, Gestaltung, Design in all seinen Facetten auszuüben. Aber wie lernen wir das, dass wir das dann auch können? Also wo ist die Grenze zwischen Talent und ich muss dann doch ein bisschen üben? Und das alles passiert auf dem, ich pardon my French, auf dem Nacken der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle, weil hier bin ich Professor. Das ist der Podcast dieser tollen Schule und dieser tollen Universität. Und ich habe das große Glück, ständig Leute einzuladen, auf die ich große Lust habe, mit denen ich genau über diese Themen sprechen kann. Und jetzt bin ich wieder zurück. Und da ist Chris. Und in den letzten Folgen habe ich das dann immer so gemacht, dass ich kurz einfach mal vorstelle, wer du bist, Chris. Und ich versuche das einfach mal, ich lese jetzt einfach mal ganz frech den CV-Text von deiner Website vor. Die Website ist übrigens auch, das sage ich gleich vorab, in den Shownotes über viele Sachen, über die wir sprechen, sind dann unten Shownotes und da kann man da so draufklicken. Da ist auch diese Website drin. Und ich mache das mal auf Englisch. Chris Wipkin's studio is a design futures research practice residing on the traditional and unceded land of the Lenape, also known as Brooklyn, New York. Haben wir gerade gesagt, du bist in Brooklyn. Working through participatory projects, the studio helps communities co-construct and inhabit speculative scenarios. The studio develops develops special commissions with cultural organizations and partners to produce public programs. Works are held in private and museum collections, including, festhalten, the MoMA Permanent Collection and the Nevada Museum of Art. Chris co-founded the Extrapolation Factory, a participatory futures research studio. Jetzt ist es nur der Nachname. Wipkin participated in art residencies in, und jetzt voll geil, at Rhizome, IBM, Headland Center of Arts, McDowell, and his work was supported by grants and commissions from Pioneer Works, MoMA, SHED, NYFA and the Graham Foundation. Und jetzt geht es noch immer weiter, wo überall deine Werke ausgestellt sind. Das ist unfassbar beeindruckend. Steht da irgendwas drin, was noch nicht...
Ja, alles unbedingt lesen, ja, aber ja, danke.
Ja, das kann man so machen, Chris. Und du hast dein Master am RCA gemacht in Design Interactions.
Genau, ja, das ist schon eine Weile her, aber ja, das war damals in London.
Ja, das ist verrückt. Und jetzt sitzen wir hier und warum habe ich dich eingeladen? Ich habe dich eingeladen, weil ich deine Arbeit schon so lange sehr schätze. Und ich bin auf deine Arbeit gekommen mit dem Animal Superpowers Projekt von 2007. Ah. Also wir gehen jetzt wirklich weit hinter, aber das so lange stalke ich dich quasi schon, ohne mit dir je darüber gesprochen zu haben. Also solltest du dich wundern, wer die Klicks auf deinen Webseiten und deinen Instagram produziert, das bin ich. Und
ja.
Finde es total gut, weil du hast es gerade selber gesagt, Design Futures Research Practice hast. Und das finde ich, darüber möchte ich gerne sprechen und möchte vielleicht erstmal anfangen. Jetzt bist du Chris Wipkin, aber was ist denn Chris Wipkins Studio? Also als was muss man sich denn diese Practice überhaupt vorstellen?
Ja, also Studio kommt eher aus diesem, so eine Halterung für die eigene Praxis. Also wenn man jetzt überlegt, dass man Kunst macht oder Designer ist und dann halt mit anderen Leuten auch zusammenarbeitet und viel kollaboriert, dann ist es halt eher die Idee, dass man halt ein Studio ist. Das bei Architekten ja auch ähnlich, dass man da eine Praxis etabliert und nicht nur als Individuum gilt, sondern halt eher als, ob es jetzt Methode ist oder eine Ästhetik. Und um halt ein Werk zu produzieren, das halt über eine Persönlichkeit hinausgeht und besonders, wenn man partizipative Arbeiten macht und besonders auch mit anderen Leuten und auch dort offen ist für die Interpretation und so, dann ist es schon wichtig, dass man sich nicht nur als Alleinperson oder Individuum darstellt, sondern halt als Studio.
Und das ist interessant, weil ich ja immer diese Vorstellung habe, dass ein Studio, das ist ein Raum, da sind Menschen und die arbeiten miteinander und die, da gibt es Clients und das ist eine Bürostruktur. Aber hast du das überhaupt? So eine,
ja, so eine ich fixe Struktur? Ein Studio und zwar im Navy Yard. Aber ja, also besonders heutzutage in New York haben das viele Leute nicht. Und es ist auch ein gewisses Problem. Und das war ja auch vor kurzem ein Artikel von Josh Klein, ein Künstler, der halt viel mit Skulptur macht und so zwischen New Media. Der hat da drüber auch geschrieben über die Real Estate Bubble und so weiter. Und es gibt natürlich viele, die halt, da hat sich ja jetzt schon auch in den letzten 20 Jahren in New York besonders auch ziemlich viel verändert. Aber ich würde halt auf der anderen Seite sagen, es gibt halt schon so ein paar Enklaven, wo das alles auch möglich ist, besonders wenn man ein Studio in einer Gruppe gründet und eher so Grassroots-Sachen macht und dort so eine Kooperative gründet, wenn man sich auch einen Raum, Räumlichkeiten damit teilt und auch Werkzeuge eventuell teilt. Und da gibt es auch schon verschiedene Möglichkeiten, um darum zu kommen, dass man nicht nur von zu Hause arbeiten muss. Aber es geht auch viel von zu Hause, aber es ist besonders, wenn man mit anderen Leuten arbeitet, ist schon gut, auch so einen Raum zu haben, wo man sich trifft und wo andere Leute auch jederzeit rein können und wo man Material lagern kann, empfangen kann und Staub machen kann und so weiter.
Aber hast du, oder anders, vielleicht ist dieses, ich verstehe schon Studio als, sagen wir mal, als so eine Metakonstruktion, also wie du es beschrieben hast, aber hast du Praktikanten, hast du Freelancer, mit denen du arbeitest, oder ist es eher wirklich nur eine Art von Praxisbegriff? Also ne, dieses, ich bin lange, als ich mit meinem Studium fertig war, hatte ich so diesen Dream, okay, Designstudio, und dann hat man da diesen Space und da stehen die iMacs und da sitzen die Leute und die arbeiten und die entwickeln mit dir zusammen diese Projekte und hat so einen, einfach so einen Staff und der macht Sachen. So, gibt es das bei dir auch? Oder ist das eher so ein, du bist du und occasionally holst du dir deine Partner dazu?
Ja, viele der Projekte sind auch kollaborativ mit verschiedenen Creative Collaborators, also Kreativen, mit denen ich zusammenarbeite, die eventuell auch ihre eigenen Studios haben oder aus anderen Städten sind. Und manchmal sind die Projekte auch nicht unbedingt nur in New York, sondern heutzutage auch zunehmend eher global, weil einfach die die Struktur von den Fördergeldern sich auch jetzt in den letzten Jahren verändert hat in den USA. Es gibt aber auch manchmal Projekte und Kommissionen, wo ich Hilfe brauche. Und dann sind es teilweise Freelancer, die ich reinhole, die auch nicht unbedingt im Studio arbeiten. Aber es gab auch schon zum Beispiel für eine Kommission für den Alifornia Center hatte ich eine, auch schon für mehrere Monate oder bis zum Jahr halt Assistenten, die ich angestellt habe, um halt mit dem Projekt zu helfen und dann auch sich darauf zu konzentrieren, dann damit zusammen zu arbeiten im Studio.
Das ist vielleicht ganz gut, da nochmal drauf zu kommen. Also eine Design Futures Research Practice, die du hast, Und dann zählst du deinen Kunden eben das Goethe-Institut, eben das California College of the Arts, das Queens Museum, Scenario Lab, Walker Art Center. Dann hast du gleichzeitig noch, lehrst du viel am Bauhaus, am MIT, aber auch bei Rachel School of Machines Making and Make Believe. Also du hast so eine ganz breit aufgestellte Praxis. Und was ich spannend finde, und ich glaube, das könnte sein, dass es auch die Hörenden interessiert, wie funktioniert genau so eine experimentelle, also auch gerade das Partizipative, was bei dir überall Participatory Future Research, Structuring Participatory Design Engagements, ne, das fühle ich unglaublich. Ich kenne das aus einer deutschen Blase, wie man das macht. Aber wie machst denn du das? Und vor allen Dingen, wie kriegst denn du das in so einem, von außen betrachtet, hochkompetitiven Feld wie New York hin, die Ends meetable zu machen? Pardon my French.
Ja. Also ich habe bei Tony Dunn und Fiona Raby studiert in London, als es noch Design Interactions hieß. Und damals kam das aus dem Computer-Related Design und der Interaction-Design-Field, um halt das nochmal zu überdenken und eventuell aufzumachen als Feld, dass Interaction-Design vielleicht nicht nur sich mit Computern und Interface-Design auseinandersetzt, sondern dass man halt auch in andere Emerging Technologies eventuell sich reinfühlt, um zu sehen, was man als Designer dort irgendwie öffnen könnte. Sei es Nanotechnologie oder Synthetic Biology war damals ein neues Feld und so weiter. Und da ging es dann auch darum, was generell als Designer, wenn man nicht nur zu dieses Service Design macht und halt Klienten hat, halt dieses Agency-Modell, also Agenturmodell, sondern wie könnte man halt auch in andere Felder reingehen? Und für mich war das dann auch, also es war zum Anfang halt sehr, sag ich mal, Fine Art, also so kunstbasiert und auch vielleicht dieses Galeriemodell. Und ich fand das natürlich spannend, auch in Ausstellungen zu kuratiert zu werden und dann halt thematisch halt auch Arbeiten zu entwickeln und die besonders dann auch so Objekte wurden und Stories, wie zum Beispiel Animal Superpowers über verschiedene Fähigkeiten oder
diese Wahrnehmungsapparate.
Wahrnehmung, ne? Genau. Und halt das zugänglich zu machen für Kinder als gestaltete Objekte, die halt so auch Interface Design wirklich mal nochmal pushen und auch zu überlegen, wie auch eine tolle Herausforderung als, sag ich mal, als Designer, als Gestalter, diese Objekte zu machen, die halt etwas komisch sind und also für mich war das dieser Weg, dass ich auch aus diesem rausbrechen wollte, aus diesem und was suchen, Format zu finden, wo ich nicht nur alleine als Designer eine Stimme habe und halt und im Kunstbereich nur Projekte halt so zwischen produziere, sondern wo ich auch mit anderen Leuten und auch in anderen Kontexten die Arbeiten zeigen kann, die nicht nur in Akademie und nicht nur in diesem Galeriekontext sind, sondern eventuell, wo es auch so Momente passieren, die halt unerwartet sind.
Und, hast du ein Beispiel für so einen unerwarteten Moment?
Also ich hatte damals nach der nach dem Studium war 2008, da war gerade die Financial Crisis und da waren plötzlich war auch wirklich gar keine Design-Jobs ausgeschrieben. Und das war natürlich dann auch so ein Push, dass auf eine gute Art und Weise wurde ich damit dann auch würde ich mal sagen, so gepusht, dass ich wirklich darüber nachdenke, wie ich meine eigene Practice anfange, dass ich halt selbst selbstständig sein kann, ohne von solchen Jobs oder Ausschreibungen irgendwie abhängig zu sein. Und ich habe vorerst hatte ich bei einer Künstlerin gearbeitet, Natalie Jeremijenko, die viel Environmental Kunst gemacht hat und besonders ich hatte ihr geholfen und auch wir hatten Arbeiten zusammen entwickelt, die von Fördermitteln unterstützt wurden. Das war zum einen, die größte Arbeit war vielleicht dieses Amphibious Architecture, das waren Bojen, die im East River, die wir im East River installiert hatten und die Fische und Fischaktivitäten und andere Ökosystemaktivitäten gemessen haben und die Wasserqualität gemessen haben. Und dann haben wir diese Daten gesammelt und dann halt auch so ein Interface gebaut, wo man halt nicht nur mit Licht und auch mit so einem Textsystem, so einem sehr frühen Chat, würde ich mal sagen, aber so einen interpretativen Chat, der aus der Perspektive der Fische, Perspektive der der Lebewesen im Wasser spricht über Wasserqualität und über andere Sachen. Und naja, da habe ich halt in dieser Hinsicht viel auch gelernt, wie man Grants, wie man sich dort auch drauf bewirbt und dann halt auch viel mit kulturellen Institutionen zusammenarbeitet und auch akademisch mit anderen Institutionen zusammenarbeitet. Und ich habe in der Zeit auch angefangen mit Teaching Assistant, verschiedene diese Klassen geleitet und da natürlich auch aus dieser, Natalie Jeremijenkos Klasse kommt aus dieser Critical, ich würde mal sagen, oder Tactical Media Ecke. Und das hat natürlich mich auch relativ beeinflusst als Designer und würde ich mal sagen. Und dann, ja, in ich würde mal, also ich habe das anderthalb Jahre gemacht und dann es war 2009 und mir hatte ein Freund von mir gesagt, ja, geh mal zu diesem Studio in Downtown Brooklyn. Damals gab es wirklich noch kein WeWork, keine Infrastruktur, wo man halt hingehen könnte, außer Coffeeshops als Designer.
Also so Coworking Spaces sozusagen.
Ja, es gab nichts. Und damals hatte eine Gruppe in Downtown Brooklyn so eine ehemalige Bank angemietet und da war auch ein Biolab drin und es war halt ein unglaubliches also wie sagen, wir hatten das am Anfang hatten wir das Never Neverland genannt, nach Peter Pan. Aber es war auch so ein bisschen so, dass wir halt einen riesengroßen Raum hatten in einer ehemaligen Bank. Und dort hatten wir angefangen, halt so ein Kollektiv aufzubauen, was halt verschiedene Designer, die halt sich mit Art and Technology, also Kunst und Technologie und Wissenschaften beschäftigen. Und ja, das war halt für mich schon ein wichtiger Standpunkt oder so ein Unterstützungsort, wo man halt auch anderen Leuten halt Arbeitsort und halt sowas teilen konnte und auch Event. Wir hatten halt viele Partys dort und so weiter.
Und hatte das einen Namen oder also könnte man das irgendwie, hatte das so ein,
ja, es hieß Metropolitan Exchange und unser Name des war halt am Anfang Never Never Lab. Nach Peter Pan eigentlich.
Und aber vielleicht nochmal da kurz, also finde ich total interessant, dass, also oder anders, ich frage mal und dann sagst du, ob ich das, ob das eine gute Deutung ist. Aus dieser finanziellen, also ne, ich glaube, viele von uns können uns in der Pre-2008-Welt gar nicht so richtig vorstellen, aber es muss ja irgendwann mal Geld gegeben haben und dann war es plötzlich weg und dann musstest du dich neu orientieren und hast dich eigentlich in so eine Richtung dieses Grant Appliance, also man bewirbt sich auf Fördermittel, guckt, wo man seine Gelder herkommt, anstatt mit Corporate Clients hauptsächlich zu arbeiten. Und könnte man das so benennen, dass es sozusagen eher so eine aus der Not herausgewachsen ist?
Nicht unbedingt die Not heraus. Also die es gibt auch nicht unbedingt in den USA so viele Fördermöglichkeiten, die sind auch nicht unbedingt so riesig. Aber ich habe definitiv, nachdem ich mit Natalie Jemijenko dort angearbeitet hatte, das schon mir so zum Ziel gesetzt, dass ich auch weiterhin so Kommissionen weitermachen möchte und auch mit kulturellen Institutionen weiter zusammenarbeiten möchte. Aber mir war es halt wichtig, auch nicht nur als alleiniger Designer dort zu sein, sondern schon als Studio. Das hatte ich schon als Gedanken. Auf der anderen Seite, ich fand halt eigentlich, damals gab es auch noch viel Interesse von verschiedenen, die ganzen Technologiefirmen wie Microsoft, Intel und sowas, die hatten alle Research Labs und die hatten auch zu der Zeit, das war so Ende 2000, auch noch relativ viel Interesse, da mit externen Leuten zusammenzuarbeiten. Und dort hatte ich auch einige Grants und Projekte gemacht, die unterstützt hatten, als Commissions oder Design Experiments, würde ich mal sagen. Heutzutage, hat sich schon einiges geändert. Die Firmen sind alle unheimlich riesig geworden und die großen Firmen stellen schon junge Leute an und junge Designer an, aber ich glaube, die Bedingungen sind heutzutage auch irgendwie nochmal ein bisschen anders, weil diese Research Labs, die gibt's in der Hinsicht, hat sich das schon auch noch verändert, also kulturell.
Aber das würde mich jetzt schon mal interessieren, was du damit meinst.
Also auf der einen Hinsicht ist natürlich heutzutage sind wir in einem ganz anderen politischen Feld. Das heißt, es gibt halt dieses in den USA jedenfalls das AI-Race und die ganzen Hardware-Investitionen und Infrastruktur-Investitionen und das Problem ist halt an der Sache, wenn man halt Critical Design und sag ich mal studiert hat, ist halt doch die was sich verändert hat, ist das denke ich, dass die Firmen nicht mehr so offen Design oder Critical Design praktizieren möchten. Das heißt, es wird wahrscheinlich schon gemacht intern, aber nicht veröffentlicht oder durch als Partnerships für Museen und sowas, weil das schon eher im Moment so ein Rennen ist, wo es halt darum geht, der Erste zu sein, der Größte zu werden, alle anderen zu fressen. und kritisch zu sein, ist nicht mehr unbedingt angesagt.
Genau, das in der Tat habe ich nämlich auch den Eindruck, dass, oder es muss ja gar nicht kritisch sein, aber das, ich sage jetzt mal so ziellos experimentell. Also das.
Ach so, das auf der anderen Seite, ja. Ich glaube, das ist schon sehr strategisch geworden und das, ziellos ist was anderes. Also es ist, glaube ich, mittlerweile einfach auch, weniger explorativ, aber das würde mich auch interessieren, wie es halt in Europa generell auch für die jetzigen, die Designer, die halt jetzt bei euch an der Hochschule abschließen, wo die halt ihre Jobs bekommen und auch ob die in diese, ob es halt auch noch sehr industry applied in die Richtung geht oder damals, als ich halt abgeschlossen hatte, war es doch sehr, sag ich mal, divergent und explorativ. Und ich finde, dass auf eine Art und Weise entwickelt sich halt doch sehr viel, aber an neuen Möglichkeiten, aber das Designfeld hat sich vielleicht doch schon, ist sehr businessorientiert momentan.
Das ist eine interessante Perspektive von dir. Wir sind, ich weiß nicht, wo hast denn du deinen Minor gemacht? Also du hast, wenn du einen Master in London gemacht hast, wo hast du deinen Bachelor gemacht?
Ja, Bachelor, das ist auch eine Story. Also ich habe Damals habe ich eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter.
Für digital und Print.
Digital und Print, das war
genau. So. Das habe ich auch gemacht. Habe ich angefangen. Super. Das war nämlich neu, weil es die Druckerausbildung bei uns in Sachsen nicht mehr gab. Die wurde abgeschafft. Man konnte nicht mehr Drucker lernen und deswegen war man plötzlich Mediengestalter für Digital und Print.
Ja, genau, die habe ich gemacht in Hamburg und das war auch gerade Ende der, ich habe angefangen 2000, Ende der, das war eine ziemliche Blubberblase. Die Firma, wo ich ursprünglich meine Ausbildung angefangen hatte, die ist auch erst an die Börse gegangen und dann ging es aber, nachdem der Aktienkurs dann ziemlich runterging, haben die dann restrukturiert und die haben auch die Azubis rausgeworfen. Und ich habe dann halt eine neue Azubi-Firma gefunden, Adobe Systems, damals eine Softwarefirma. Hamburg hatte ziemlich viele auch Softwarefirmen, bestimmt in Sound, Software mit Keybase und so weiter. Tolle kleine Software-Klitschen. Aber ja, eine haben sie damit akquiriert und die wird dann auch Teil von Adobe. Ich habe dort dann als Interface-Designer, Interaction-Designer dann die Ausbildung weitergemacht mit diesem auch Mediengestalter mit der Schulung dort. Und das hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht, weil ich dort auch bei Adobe halt diesen globalen Austausch hatte, dass ich halt diesen internationalen Austausch hatte. Ich wurde halt dort als junger Spund, sage ich mal, akzeptiert und mir wird dann halt auch dann ich wurde dann halt auch genau wie jeder andere dann zu diesen Team-Meetings und so weiter dann in Kalifornien auch mit rangeholt und mir wurde dann halt auch die Verantwortung gegeben für dies und das, was ich auch unheimlich spannend fand. Als ich dann 5 Jahre dort war, hat mich mein Manager, das rechne ich auch sehr groß an, mein Manager damals hat dann gesagt, so, wir kommen jetzt, wir am Wochenende treffen wir jetzt mal zum Barbecue mit ein paar Designern und die waren im Silicon Valley, die waren alle so ungefähr 10, manche auch 15 Jahre älter als ich und die meinten dann halt, ja, also rückblickend, du bist jetzt irgendwie vielleicht 25, 26, also es wird jetzt wirklich Zeit auch nochmal zu überlegen, diese Karriere hier mit diesen großen Firmen, die halt 5.000 Leute haben und heutzutage sind die ja auch riesig. Facebook hat vielleicht 100.000 Leute und so. Das ist schon irgendwie was Besonderes und man fühlt sich da Teil von, aber irgendwann, man weiß halt auch nie, also heutzutage gibt es ja auch diese ganzen Layoff-Waves und sowas, man weiß halt auch nie, wann der Schluss ist und meinten halt auch, man darf sich wirklich nicht zu sehr damit identifizieren, weil viele kommen dann in die Krise. Jedenfalls damals war das so, dass sie mit 35 oder so ein bisschen so als Designer so ein bisschen diese Krise bekommen, dass sie halt zu sehr im System drin sind. Und auf der einen Seite ist das halt wirtschaftlich vielleicht auch alles ganz gut, wenn man bei diesem ganzen Wachstum mit dabei war, aber dann hat man so andere Fragen, wo man sich halt doch ein bisschen fühlt, dass man irgendwie sich nochmal verändern möchte. Und die meinten halt, ja, also du solltest am besten jetzt einfach diesen Schritt machen und halt experimentieren, soweit du jung bist und nicht bis du dann irgendwann diesen Meltdown bekommst, der halt ganz typisch ist in der Industrie. und du kannst ja jederzeit wieder zurückkommen, ist ja gar kein Problem. Aber die haben dann gesagt, ja, es gibt verschiedene Programme und es waren dann auch ein paar, die waren da vom RCA damals und dann war natürlich Eindhoven und in Deutschland gibt es ja auch ganz tolle Programme. Und die haben gesagt, also die haben ja halt dafür ausgesprochen, dass ich mir das auch wirklich nochmal ins Herz legen sollte. Und mein Manager hat dann halt gesagt, ich schreibe dir einen Letter of Recommendation. Das ist immer das Schlimmste, danach zu fragen, wenn man halt schon wo arbeitet und dann Letter of Recommendation fragt. Dann klingt das immer so, als wäre man halt in der Karriere drin, aber ist dann nicht mehr so committed oder nicht mehr so, also es ist, ich mache das einfach von mir aus. Ich gebe dir diesen Letter und dann kannst du dich damit bewerben. Und ich habe dann halt, RCA damals hatte eigentlich gesagt, die hatten vielleicht 5 bis 10 Jahre Berufserfahrung, wäre halt äquivalent als Bachelor, wenn man als Professional reinkommt. Aber da gab es diesen diese Möglichkeit, dass man sich bewerben konnte als Professional in der und da habe ich mich halt also ich muss ehrlich gesagt, da ich war bei diesem ersten Interview extrem aufgeregt und die haben mich auch ziemlich gegrillt. Gegrillt. Und ich habe dann am Anfang die Absage bekommen und dann war ich halt erst total, ich wollte das natürlich an dem Zeitpunkt machen und habe dann natürlich meine ganzen Notes gehabt und ich habe dann nochmal zurückgeschrieben, hier ist es eigentlich alles, also E-Mail nochmal alles kommuniziert, was ich eigentlich damals sagen wollte in dem Interview, was vor ein paar Tagen da war und dann also nochmal so nachgehakt und die haben dann gesagt so, ja, also komm doch
wenn
mal.
Wenn das so ist.
Und dann habe ich halt auch nochmal, da war es noch ein bisschen schwer, dann wirklich mal einen Job zu kündigen. Musste mir doch mal irgendwie ein paar Tage überlegen, mache ich das jetzt? Und ja, aber so ist es gewesen.
Mhm. Und ja, genau, und das war nämlich meine Frage, weil
und das, eine das ist war natürlich so ein bisschen ungewöhnlich oder sonst Quereinsteiger, würde ich mal sagen.
Genau, und wir haben ja eben dieses BAMA-System. Und ich glaube schon, dass.
Nee, weil deine Frage, nicht, dieses Design. Damals, ja. Ich habe auch in Deutschland geguckt und da gab es natürlich noch das Diplom und BAMA. Mhm. Das war noch gar nicht so standardisiert. Das gab es noch gar nicht so in der Form. Und mit der Ausbildung, das war auch gar nicht so einfach. Weil man. Es hätte mir auch ganz gut getan, bei Null anzufangen. Ich habe das so ein bisschen beschrieben, dass ich halt. Ja, also jetzt nach 5 Jahren im Beruf und halt als Interaction Designer, ich habe mich da vielleicht ein bisschen so verkauft und das, ja. Aber ich war natürlich damals auch sehr jung. Als 25, 26 ist ja ein super junger Spund.
Naja, aber pass auf. Und jetzt hattest du ja gefragt, ob diese Design Education so industry-centered ist. Und ich habe das Gefühl, es gibt so eine Schulen und so eine Schulen. Und es gibt die, und ich kann jetzt erstmal von unserer sprechen, aber eben auch so über diese, sage mal, Gespräche, die ich im Rahmen des Podcasts führe, bekomme ich schon mit, dass es sehr oft um eine individuelle persönliche Entwicklung der jungen Menschen geht, dass sie als Gestalterinnen und Gestalterpersönlichkeiten rausgehen können und ihren Weg in der Designpraxis finden können. Und daraufhin wird hingelehrt und hingearbeitet. Und es gibt aber auch welche, die sehr ready for the job sind. Das sind sehr das ist kein wirkliches Studium, das ist schon sehr fast eine Ausbildung zu etwas direkt hin. Und das gibt es auch. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass du eine eigene Haltung und Position entwickelst, sondern dass du vielleicht diese Programme so gut kannst, dass du dann einfach eingliederbar in den nächsten Betrieb sozusagen ist. Und ich glaube, ich hatte mal in irgendeinem Gespräch mit jemandem gesprochen und die meinten, naja, in Amerika ist das aber anders. Also jetzt musst du mir helfen, weil du in diesen amerikanischen Bildungssystemen mehr drinsteckst. Dadurch, dass das amerikanische Bildungssystem für die Einzelnen so teuer ist, also dass es einfach diese Tuition-Fees gibt, sollte das Ergebnis natürlich sein, danach auch in einen Job zu kommen, um diese Studiengebühren auch wieder abzuzahlen. Und dass natürlich der Approach da ist, okay, das Versprechen auch ist, du studierst bei uns und danach kommst du auch in einen Job, wo du der dein Leben und auch diese Schulden wieder finanziert. Und ich glaube, würde ich jetzt behaupten, da gibt es einen Unterschied, weil bei uns diese Studiengebühren auch einfach lächerlich gering sind gegenüber denen in Nordamerika. Und wir vielleicht auch deswegen nicht so eine Industry-Centered Education haben, plus dass bei uns dieser Shift der Industry auch so anders ist. Also ich glaube, die American Industry ist nochmal eine andere oder die US-Industrie ist nochmal eine andere, als wir sie haben. Ne? Du sprichst von Facebook und von. Das können wir uns, ist ja bei uns überhaupt völlig irrelevant, dieser Arbeitgeber als, oder sowas ein Client sein kann oder ein Ort, an dem man arbeitet, wo einfach ein permanenter Sog an Talenten ist, das gibt es ja so nicht. Ja, deswegen würde ich eher sagen, haben wir das jetzt nicht so industry-spezifiziert.
Das macht schon Sinn, ich finde das auch toll, dass es einfach auch ganz andere, es hat einen großen Einfluss, ob man diese hohen Studiengebühren zahlen muss und dann eventuell auch mit Schulden aus dem Studium herauskommt. Aber es gibt natürlich auch in den USA auch viele Stipendien und Fördermöglichkeiten, besonders für Undergrads, das muss man oft an der anderen Seite sehen. Also für, wenn du jetzt ein BA-Studium machst, dann wird geprüft, was ist das Einkommen der Eltern? Und wenn man jetzt zu einem dieser Ivy League-Unis, wenn man da reinkommt zum Beispiel, da kriegt man normalerweise, wenn die Eltern nicht irgendwie, nicht ein gewisses Gehalt überschreiten, die das Studium kostet da nichts.
Ach so,
es ist aber generell schon für viele, auch besonders im Master und für es ist auch für viele in den USA auch sehr schwer halt an den Unis. Es ist sehr competitive. Also das ist natürlich auf der einen Seite dann ein Faktor. Aber ob das jetzt diesen kommerziellen, das kommerzielle Training dann damit auch zusammenhängt, das bin ich mir nicht so ganz sicher. Es ist, glaube ich, auch nicht unbedingt der Fall. Und viele der Studenten, ja, das ist vielleicht auch dann also viele der Studenten kommen aus internationalen Familien und dann häufig habe ich manchmal das Gefühl, ich weiß natürlich nicht, also viele kommen dann auch aus Elternhäusern, wo es vielleicht dann gar nicht so in die, also die diese Studiengebühren relativ einfach bezahlen können oder so, oder wo das dann nicht so schwer ist, aber es ist natürlich schon, ja, als Normalo ist es dann schon irgendwie auch eine komische Sache, weil das dann schon sehr elitär ist auf eine andere Art und Weise und für normale Leute und für normale Familien halt sehr schwierig ist zu finanzieren oder selbst zu finanzieren. Also ich bin froh, dass ich es nicht selber, dass ich in Europa, und damals war das in England und ich musste selber auch für Studium nicht so viel ausbringen, schon allein die eigene, selbstständig zu sein und nach New York zu ziehen und dann halt selber Klienten und Projekte zu holen und so.
Ja, wieso hast du dir das überhaupt angetan? Also was hat dich nach New York in dieses, also wie ich ja finde, das ist jetzt so ein kompetitives und ne, so, da ist so viel los ständig. Wie positionierst du dich? Wie kommst du dazu, nach dem Studium nach New York zu gehen? Das ist für mich the boldest move, den ich mir kaum vorstellen kann.
Ja. Zum einen hatte ich die schon den Kontakt mit Natalie Jermijenko und ich hatte dann schon Interesse auch nach diesen ganzen Projekten, die ich da beim RCA entwickelt zu haben, mit ihr irgendwie auch weiter im Lab zu arbeiten. Und auf der anderen Seite hatte ich damals eine Freundin kennengelernt in San Francisco und dann hatte ich halt auch einen Partner, der halt in New York studiert hatte und dann wollte ich halt auch was auszubeidofern, ob das funktioniert und ob wir weiterhin kompatibel sind, auch wenn wir in der richtigen Stadt sind und so weiter. Da waren schon verschiedene Faktoren, die dann relativ dafür gesprochen hatten, dass ich jetzt so lange da bleibe. Das war eigentlich nicht ursprünglich geplant, aber ich hatte natürlich schon auch damals, also was eigentlich der Ausschlaggeber war, war dann auch, dass ich in damals, als ich kurz, vielleicht in der 10. Klasse, 11. Klasse, habe ich mich in Texas beworben für die Green Card Lotterie. Und da gab es diese Ausschreibung, dass man halt 5.000 Deutsche könnten pro Jahr für diese Green Card selektiert werden, das heißt in dieser Lotterie. Und damals haben sich gar nicht so viel beworben. Und also es war relativ einfach, eine zu bekommen. Heutzutage ist das Programm ist momentan auf Eis, wegen ganzen, wegen politischen Hurra.
Das heißt, du hast ein Du fährst eigentlich die ganze Zeit auf einem Green Card-Ticket, was du dir in der 11. Klasse erlost hast?
Ja, und dann war ich halt anfangs, ja. Also das war für mich dann halt relativ einfach, in den USA zu sein und dann auch zu arbeiten und so weiter. Das hatte schon ermöglicht. Und halt, auf einer anderen Seite, ja, wenn du als Gestalter auch ja, Ausstellungen machst und irgendwie Projekte, die halt publik sind, man muss halt irgendwie eine gewisse Anzahl an Projekten, Ausstellungen, Shows und so machen, um halt dann für das O-1-Visa wahrgenommen zu werden. Und das ist halt der andere Schritt. Das
Was
kann
ist
man
das
auch.
O-1-Visa?
O-1 ist das Artist-Visa und dann kann man halt auch individuell Projekte annehmen und unter dem O-1-Visa arbeiten. Das gilt aber dann nur für eine Zeit und das kann man aber dann irgendwann auch auf die Green Card umschreiben und dann die Green Card kann ein Citizen werden und so weiter. Also es gibt schon verschiedene Schritte und O-1 geht auch und man kann das mit Anwalt machen, aber man kann es aber auch selber machen. Muss aber wirklich, das Wichtige an der ganzen Sache ist, dass man da, auch wenn es nur kleine Shows sind, dass man alles gut dokumentiert und dann auch irgendwie
Deswegen, ich wundere mich nämlich
Kataloge.
immer, warum
Deswegen ist
ihr so eine detaillierten CVs habt. Ich kenne ganz viele Artists, die sozusagen aus Europe sind oder irgendwo und dann aber in den USA arbeiten und die haben die detailliertesten Listen, ne? Das fände ich
Ja,
fast schon
gut.
tabu. Bei
Obwohl, wenn
die.
man jetzt in Akademie ist, ich finde es schon auch ein bisschen übertrieben. Meine Liste wird schon zu lang und ich muss da schon Sachen rausschmeißen. Aber ja, also in Akademie oder wenn man jetzt an der Uni ist, jedenfalls in den USA, muss man dann immer nachweisen, was hat man jetzt eigentlich in der Zeit, wo man angestellt ist, was hat man außerhalb des Teaching-Jobs noch sonst so erreicht und wo hat man überall gesprochen oder ausgestellt oder publiziert. Und dann muss man halt alles nachweisen, um den Job auch weiterhin zu behalten. Und deswegen, die Leute machen dann schon auch so eine ähnliche Aufwand mit der Mappe. Ja, aber mein Rat an junge Gestalter ist, behaltet jedes Zine und jedes Poster und jede Ausschreibung, also jede Dokumentation, auch physisch dieser Tage. Es gibt ja immer alles behalten. Und wenn ihr irgendwo, nicht nur auch in den USA, wenn ihr euch für ein Visa bewirbt, dann bringt das mit. Also wenn man da irgendwie so 20, 30 von diesen verschiedenen Events und Katalogen und kleinen Zines, auch wenn es auch eine Mini-Ausstellung war, das ist alles unheimlich hilfreich, um das nachzuweisen. Und der CV ist eine Sache, aber das Physische zu haben, ist nochmal die andere Sache. Und
Das ist
dann
interessant.
kann man das einreichen, um dann dort diese Künstlervisum zu bekommen. Und das ist eine gut irgendwie immer eine Kopie zu behalten.
Und ist vielleicht auch ganz wichtig für alle Leute, die Ausstellungen machen, Residency Spaces anbieten, die partizipative Gruppenprojekte organisieren, immer Hardcopy. Dokumentation machen für die Leute, die teilgenommen haben, weil die können die dann ja wieder nachfragen. Also, ne, das ist ja ein,
Genau, und das
wir
wird auch
arbeiten ja alle in
heutzutage
unterschiedlichen
vielleicht.
Ebenen zusammen.
Ja, genau. Und das ist ganz wichtig, wenn man international arbeiten möchte und auch international dann halt vielleicht auch mal so einen Wechsel macht, wo man nicht nur in Europa sein möchte, sondern halt auch mal woanders hin will, unabhängig jetzt von USA. Ich stelle mir aber vor, dass es halt immer hilfreich ist, wenn man dazu, wenn man da so eine Mappe mitbringt und das vorzeigt und das nicht nur im CV drinsteht, sondern wenn man halt auch die ganzen kleinen, auch wenn das nur so kleine Printout-Folder sind, wenn man die alle mitbringt, das ist alles ein guter Nachweis.
Wie ist denn das eigentlich, wenn du bei dir in deiner Praxis von so Partizipation sprichst? Also es gibt einen, wie ich finde, relativ klaren, oder in dem ich mich bewege, Partizipationsdiskurs in Deutschland. Das geht dann oft in so, sagen wir mal, so Social Design, Transformation Design, viel Vermittlung auch. Wie funktioniert denn das bei dir in dem Kontext von Futures Research und von Engagement? Also, oder wie funktioniert denn deine Praxis in Bezug auf Partizipation in den USA? Also, wie kannst du mal so ein bisschen
Ja,
so kurze
persönlich, also
Prozesseinblicke geben?
mich interessiert das alles und auch was im Futures Research passiert. Aber was ich natürlich jetzt sehe mit LLMs und mit diesen Automatisierungen, ist halt diese Reports oder sowas, die können schon manchmal ziemlich trocken sein. Man weiß halt auch gar nicht, was ist jetzt. Also das ist einfach auch, man kann unheimlich viel mit Signal Scanning und mit allen möglichen also im Reports generieren. Das kann man heutzutage halt unheimlich gut auch automatisieren, was halt irgendwie toll ist auf der einen Seite, aber natürlich dann, wie gesagt, es kann auch ein bisschen trocken sein als Material.
Meinst du so Trend-Reports oder so? Also kannst du kurz, was meinst du damit?
Ja, Strategy, ja. Insofern, was ich natürlich immer, wo ich mal pushe, ist das, also ich finde es halt spannend, wenn diese wenn diese Ideen oder Stories oder in diese Reports halt auch in gewisse Momente von Immersion bekommen. Das heißt, ob das jetzt Objekte sind, die man baut, die kann man auch nicht so ohne weiteres. Man kann natürlich auch irgendwie AI benutzen, um halt teilweise dann diese Stories zu entwickeln. Und aber ja, da gibt's auch Limitierungen. Also Objekte bauen und dann auch irgendwie immersive Momente zu gestalten, halt, ob das jetzt in der Galerie ist, im Theater und sowas, halt diesen Austausch zu schaffen, der halt mit diesem menschlichen, mit der menschlichen Interaktion oder mit diesem, wirklich mit diesem, also wo man nicht nur den Report hat oder das Material, was halt grafisch ist, sondern halt, wo man halt auch so diesen Moment der Immersion schafft. Und das ist halt dann was sich nicht unbedingt mit AI zu dem, also man gibt's, das kann man schon dabei unheimlich viel dabei helfen, um das zu gestalten, aber das ist dann auch nochmal der dieser Interpretationsschritt, der halt dann einfach in Facilitation und Gestaltung der Objekte und dem Scripting oder Choreografie, da gibt's halt unheimlich viel, was halt einfach auch interpersonal ist, würde ich mal sagen, was halt nicht unbedingt zwischen mit dem, was man nicht unbedingt mit AI lösen kann. Und das finde ich natürlich auch. Ja.
Nee, du sagst ja jetzt immer AI, aber ich, ne, dieses Partizipatorische.
Ja.
Und du sagst so Immersion, das.
Ja.
Das eine ist ja, du als Autor oder Künstler, so Airquotes, erzeugst ja ein Werk irgendwie, aber dieses Partizipatorische, das hat ja was mit Einbindung, mit Integration, ja. Auch mit Selbsterfahrung der Beteiligten zu tun. Und ich finde zum Beispiel in der Extrapolation Factory, die hatte das ja ganz eindeutig, also es war ja wie ein Laden. Also ne, das ist ja eine ganz andere Form der Teilhabe an der Stelle.
Und, ja, und, das ist auch ein, ja, also ich wollte natürlich darüber sprechen, dass es halt heutzutage ganz wichtig ist als Designer, dass man halt über das Medium auch denkt und dann halt auch irgendwie Sachen produziert, die halt eventuell nicht über LLM oder GenAI, die darüber hinausgehen oder die halt so eine Interpretation von dem Material sind, wo man halt was schafft und gestaltet, was dann ein Werk ist, was was ich nicht so einfach, was man nicht so einfach algorithmisch wiederholen könnte.
Oder synthetisieren halt kann, ne? Also.
Ja. Yeah. Das ist der eine Sache. Und worüber du jetzt sprichst, also den partizipativen Aspekt. Also ich war natürlich dann schon, also jetzt, um nochmal auch durch diese Funding-Möglichkeiten zurückzukommen. Also viele dieser Projekte, sind auch aus diesen Grants, entstanden und auch aus diesem mit kulturellen Museen und anderen kulturellen Organisationen gewachsen, die halt auch diese Engagement Departments haben. Das heißt zum Beispiel MoMATIS, diese ganzen Museen haben alle Public Engagement und Learning Departments. Das heißt ja, mit denen
Beteiligung und Vermittlung, könnte man sagen, im Deutschen, oder?
Ja. Ich denke, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in Deutschland oder Europa auch so der Fall ist, dass die alle auch so als Programm, dass sie solche, dass die auch so arbeiten, aber ich nehme an schon, ja.
Ich denke schon, ja.
Also ich habe so. Aber das war halt dann so ein bisschen die Zielgruppe. Das war halt dann, okay, wir entwickeln Projekte, wo wir halt auch ein bisschen auf der einen Seite dann halt so Workshops anbieten, aber dann zu pushen, wie kann man diese Workshops und diese vielleicht, wo man halt eine Woche lang Programm macht, wie kann man das dann pushen, dass man da aus diesem Programm dann diese Ideen interpretiert und dann auch vielleicht noch zusätzliche Fördermittel bekommt, wo man das dann umsetzen kann als Life-Size, also als lebensgroße Skulpturen oder interaktive Interfaces, wo das dann nochmal interpretiert wird und nochmal anders gezeigt wird. Also diese, wo das halt durch so verschiedene Phasen geht. Und da ist dann das Participatory Engagement mit vielleicht mit Gruppen, das sind Familien oder Leute, die halt sonst nicht unbedingt Designer sind und da halt zusammen als Co-Design, nicht nur das, wo man halt da interessante neue Ideen entwickelt, die auch auf Erfahrungen aufgebaut sind, die halt ja, man selber, wenn man jetzt nur durch Designer gestaltet oder durch Design Research und dann dort aus, ja, wo man halt auch in Sachen entwickelt, die halt andersdenkend sind und andersartig sind. Also das war der eine Gedanke, um halt nicht nur mit zu überlegen, wer ist der Experte. Mhm. Und in der Hinsicht könnte die Public der Experte sein und die Erfahrung der Public und das Local Knowledge der Public, ja. Ist das zum Beispiel das Experten-Knowledge? Und dann auf der anderen Seite gibt's natürlich auch das eher im Standard im Designprozess ist vielleicht, dass man halt sich Experten anhört und Experten reinholt, Expertenerfahrungen und dann halt das umsetzt und das ist dann der Design Research. Aber hier war es dann ja mit diesem Participatory ist halt wer ist eigentlich der Experte und wie kann man das integrieren und zusammen auch spannende Projekte entwickeln?
Und du hast ja bei dir auf deiner Webseite, es ist sehr, sehr gut, Areas als Special, Bereiche, in denen ich spezialisiert bin. Und da hast du Curriculum and Workshop Development drinstehen. Und das finde ich natürlich ein tolles Arbeitsfeld.
Ah ja, okay, ja. Ja, ich habe jetzt schon an so vielen Unis unterrichtet und auch, das ist halt das Tolle an der Sache ist, dass ich natürlich dann die verschiedenen Umfelder und auch einfach gesehen habe. Häufig kriegt man natürlich auch einen Kurs angeboten und dann ist vielleicht jemand ausgefallen und dann brauchen die jemanden Ersatz und dann gibt es für ein Curriculum vielleicht schon den Namen und eine Beschreibung, aber dann halt da nicht das Programm. Und dann, das ist schon häufiger so, besonders als jemand, der Adjunct ist, also Teilzeit. Das ist halt häufig so, bekommt man halt dann die Kurse und dann ja mit dem Workshop Development, mit diesen ganzen Commissions und besonders mit Public Arts Funding und Public Engagement, da ist natürlich dann auch, muss man auch irgendwie Formate schaffen, die halt zugänglich sind und dort mit Extrapolation Factory und auch individuell, ja, in den letzten 20 Jahren fast auch unheimlich viele Projekte gemacht. Und ja, insofern es ist relativ, ja, mit diesen ganzen Kunden, die ich da auch so gelistet habe, sind natürlich viele auch für mich auch ganz hilfreich, selber zu verstehen, was eigentlich meine Interessen sind über diese letzten 20 Jahre. Und es ist natürlich schön, diese Mischung aus kulturellen Sektor und dann Akademia und dann auch mit Public Sector, also mit diesem auch das Interesse mit wie halt das Design auch mit Non-Profits und Civic, also mit wie man dann auch Entscheidungen schaffen kann, die halt auch in der Stadt irgendwie vielleicht im täglichen Leben halt auch vielleicht dann was bewirken können, auch wenn die aus so schrägen, spekulativen Szenarien kommen, aber wie das dann halt doch auch dann in die Bürokratie und in die echte Welt sich dann eventuell dort auch dann gewisse Impulse einwirken können.
Wenn du jetzt vom Curriculum sprichst und da ja, ja so viel Erfahrung hast, was würdest du denn sagen, ist so eine Core-Skill, die so ein junger Designer, Designerin im oder die wir als, sagen wir mal, Verantwortliche für Curriculumse, also auf was müssen wir denn achten, wenn wir ein Curriculum schreiben? Was denkst du denn, sind denn auch aus, und da interessiert mich wirklich deine Perspektive, wo du an der Ostküste stehst und in das Amerika reinguckst, und wir hatten das im Vorfeld schon besprochen, ne, dass ihr seid da einfach schon 1, 2, 3 Jahre so ein Stück voraus. Was müssen junge Designerinnen und Designer können und wie können wir es in Curricula abbilden, dass es für die jungen Menschen noch was bringt? Ne? Also dass es einerseits diese persönliche Entwicklung hat, aber auch gleichzeitig ist, okay, du kannst damit aber auch einen Lebensunterhalt verdienen. Ne? Also wo hast denn du Erfahrungen gemacht, die gelten? Sagst, okay, das ist
immer interessant. Komische. Für mich ist halt wichtig, dass die Studenten auch eine ganz eigene Ästhetik entwickeln oder auch irgendwas wirklich Projekte entwickeln, wo sie diese Zuversicht haben, dass sie nicht unbedingt der jetzigen Industrie direkt zeigen müssen, dass sie genauso Projekte auch produzieren können. Das ist nämlich irgendwie immer eine Spannung, dass auf der einen Seite möchte man ein Portfolio bauen, der halt genauso ästhetisch und auch so Projekte produziert, die halt diese vielleicht das Traumstudio produziert oder so. Ja. Und auf der anderen Seite ist halt das Wichtige, wenn man also sich Portfolios anschaut, ist halt wichtig, dass das halt dieses, besonders in der Welt, wo halt so viel Material und Generative AI, wo halt alles so ein bisschen so ähnlich wird, dass man halt wirklich auch heraussticht, ob das jetzt eine Methode ist dass halt die Arbeiten auch einfach so ein, ja, selber auch so einen Charakter entwickeln. Und das, wo man versucht, sich auch auf eine Art und Weise was Neues, eine neue Ästhetik oder eine neue Art und Weise zu arbeiten oder vielleicht auch in Materialien geht, die halt noch nicht so ganz erforscht sind, ob das jetzt Biomaterials ist und ähnliches. Aber ja, also in der Hinsicht gibt es halt schon viel, wo man halt so ein bisschen herausstehen kann als Designer. Und ich habe natürlich dann mich auch ein bisschen auf dieses Participatory Practice und schon auch bezogen, um mich auch ein bisschen von den, ja, ich würde mal sagen, um auch so ein gewisses Feld, wo man ein bisschen heraussticht. Aber auf die andere Art und Weise, das Ziel ist ja, dass eigentlich viel mehr von denen, also es ist halt, dass generell auch eine Practice ist, die in allen möglichen Feldern und in der Industrie und in das Ziel von diesen Workshops ist halt, dass es generell halt in die Leute, die halt damit teilnehmen, dass die es halt mitnehmen und in ihren eigenen Feldern halt auch Teile von dem integrieren. Das ist halt auch wichtig. Das ist halt die wichtige Sache, dass nicht nur Kunst halt allein Merkmal, sondern dass halt die Methode selber halt das zu verbreiten, ist das auch das andere.
Jetzt hast du öfters immer wieder, du hast auch von diesem AI-Race gesprochen und irgendwie diesen Generative AI, also wir sind, und das finde ich ganz interessant, das kam bei dir immer wieder auf, und es gibt bei, bei uns, ne? So eine subtile Befürchtung, ja, das ganze AI-Ding und das macht uns so ein bisschen die Jobs kaputt. Ich sehe das ja so ein bisschen anders, weil so ähnlich wie du sagst, wenn wir die ganze Zeit eigentlich daran arbeiten, uns so, sagen wir mal, so präzise und so scharf und vielleicht auch, also so trennscharf auch zu kommunizieren und irgendwie mit einem Alleinstellungsmerkmal aufzubauen, dass wir, und da hattest du das gesagt, dass wir uns nicht algorithmisieren lassen können. Das fand ich, also könnte das auch nochmal so ein Ziel sein in so einem Curriculum. Also du kriegst bei uns die Skill, dass du nicht algorithmisierbar bist.
Das ist ein schöner Ausdruck. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel dieses Semester bei Cornell einen Kurs gemacht und wir haben uns da, ich habe das zusammen mit Daniel Leitinger unterrichtet, der hat halt eine Ausbildung in Physical Interaction Design.
Den kenne ich, der hat am MIT dieses abgefahrene, wo diese Stifte so hochkommen, Daniel Leitinger,
genau, das ist genau. So direkt aus dem Minority Report. Jedenfalls.
Ja, ich habe das erste Display war verrückt. Da hatte er das mit, also für alle Zuhörenden, man muss sich vorstellen, also Daniel, wir packen so unten rein. Es ging darum, eine Physical Impression von einer Höhentopographie zu machen. Das heißt, eine Karte wird von oben auf eine Fläche drauf gemappt und dort, wo etwas erhöht ist, schiebt sich von unten ein Stift hoch und verzerrt das Textil oben drüber. Das war der erste Prototyp und es ist dann viral gegangen, 2014 vielleicht, als es irgendwie 256 Pins waren, die mit einzelnen Aktuatoren hochgefahren wurden. Und er hat das auf eine so unglaublich humorvolle und schöne und präzise Art die Möglichkeitsräume von so einem Physical Display dargestellt. Das war wirklich im höchsten Maß beeindruckend, technisch herausragend und mit so einem Twist kommuniziert beeindruckend. Ein Lobhudelei auf Daniel, der nicht anwesend ist. Ja.
Aus einem Sci-Fi-Film. Aber ja, dies waren also so ein Grid an Schiebereglern, die man eigentlich in Tonstudios hat. Vielleicht kennst du das von so Tonstudios, wo man halt so automatisch auf verschiedene Settings setzen kann und kann das natürlich dann auch umgestalten. Also wir hatten bei Cornell in Design Technology eine Klasse und da ging es um Physical Interaction Design und Designing for Physical Interaction hieß der Kurs. Und wir haben dann auch viel, also dieses typische Physical Computing auch gemacht, aber heutzutage geht natürlich, kann man ganz anders darüber nachdenken und es gibt auch verschiedene, also AI auf der Hinsicht, also sagen wir mal Vibe Coding und so. Das ist natürlich auch schon interessant, wenn man halt die Dokumentation für Sensoren und für alles eigentlich schon hat und dann sich auch eher auf die Erfahrung und auch das Modell und diese Behavior konzentrieren kann. Also es war jetzt schon ein interessanter Moment, wo man halt relativ schnell, wo die Studenten sehr schnell weniger diese technischen Hurdles da waren und wo man halt relativ, wo die halt wirklich sehr schnell die Sachen umgesetzt haben und halt auch als Objekte gestaltet haben, als Prototypen gestaltet haben, die halt dann funktionierten. Und dann war es dann halt so, wenn man halt in Physical Interaction geht und halt Objekte baut, das ist dann halt auch schon nochmal was anderes als Webseiten oder Reports oder irgendwie nur generierte Videos. Also es war schon, ist halt irgendwie momentan, also es ist halt, dass das wirklich das Positive ist, dass halt man dort halt unheimlich schnell prototypen kann und halt auch Leute, die halt vielleicht sonst irgendwann die Geduld verlieren, halt die Sachen alles zu fixen bis zum Letzten. Das halt geht heutzutage echt schneller und ist zugänglicher. Und man, also in der Hinsicht, also bin ich halt sehr zuversichtlich, dass man halt viele interessante Projekte jetzt auch von Designern sieht und halt auch Experimente machen kann, die halt vorher nicht möglich sind. Also es ist halt einfach auch das Design Space wird dann halt nochmal einfach auch jetzt ist ein Moment, wo es auch nochmal geöffnet wird.
Ja,
von,
stimmt.
Und das von ist Idee zur Umsetzung und zum eigentlichen Bauen der eigentlichen Ideen. Also es ist schon auch eine schöner Moment. Also auf der einen Seite haben wir den ganzen Slot und man weiß gar nicht, wie man das alles verdauen kann. Und auf der anderen Sicht gibt es natürlich einfach jetzt auch diese Zugänglichkeit.
Das ist interessant, ich sag mal so, I got 99 problems, but the semicolon ain't one. Also wenn ich mich daran erinnere, wie oft ich beim Arduino-Coden das Semikolon vergessen habe und oh fuck, schon wieder, jetzt muss ich irgendwo gucken, wo hier irgendwas war. Aber wie sehr das schon das Prototyping damals erleichtert hat, dass man mit so der first wave of physical computing, oder vielleicht ist es auch die second, aber das hat ermöglicht, dass wir all diese Sachen, die zum Beispiel bei Talk to Me im MoMA ausgestellt waren, bauen konnten, lag einfach daran, dass es dieses Arduino gab. Und und jetzt sehe ich, dass auch die Studierenden Vibe-coden sich ihren Physical Code zusammen hier, und dann das Mapping ist mir zu der ist noch zu fein eingestellt, der Poti, und dann wird das umgeschrieben und dann funktioniert das, obwohl man halt früher noch übers Rumtüfteln musste, um das wo habe ich denn jetzt hier welchen Fehler drin? Und das finde ich schon eine gewissen Weise, wenn man aufs Outcome schaut, positiv. Ich habe mir damals immer eingeredet, die Mühe, die ich reingesteckt habe in das Lernen dieser Programmierumgebung, dass es mir hilft, mit Programmierern im Folgenden gut zu kommunizieren. Also das war immer so mein Gospel, jo, wir lernen, oder um das den Designstudierenden näher zu bringen, ihr lernt das jetzt basically, um euer Ding zu machen, aber gleichzeitig lernt ihr parallel eine Denk- und Sprachkultur, mit der ihr dann mit Expertinnen und Experten zusammenarbeiten könnt und die euch nicht für völlig doof halten, wenn ihr sagt, wir wollen, dass das so und so ist. Dann kann man sagen, ja, wie kann man den Constraint so einstellen, und ich hätte gerne hier bitte noch oben an diesen Wert noch eingetragen, damit sich dann das irgendwie sowas. Und jetzt merke ich aber eben auch, oder ich versuche dann immer so zu überlegen, na, habe ich aber jetzt, giltet das jetzt noch, weil ja auch der Software-Developer oder der Hardware-Code-Developer ja auch mit Seven Agents arbeitet gleichzeitig, um sein Ding zu machen. Also brauchen wir überhaupt noch diese Lingua Franca, auf die man sich dann bezieht? Oder ist es nicht eh alles also Doppel-Large-Language-Lingua sozusagen, mit der wir hier interagieren an der Stelle? Ne? Und deswegen ist es in der Outcome-Ebene total cool, dass wir das jetzt so machen können und Menschen mit einer starken ästhetisch, kreativen, konzeptionellen Kompetenz können jetzt relativ schnell erfahrbare Prototypen bauen. Es ist auch okay so, weil auch die Programmierer die Sprache nicht mehr können. Vielleicht das. So.
Ja, und es ist einfach auch ein neues Designmaterial. Also ich denke halt, in der Hinsicht ist es halt toll, dass es einfach zugänglicher ist und dass man halt nicht nur unbedingt, sagen wir mal, beim Video-Prototyping stehen bleibt oder vom Cardboard zu Video-Prototyping, sondern dann auch zur Umsetzung und Realisierung, und dass man halt dieses einfach auch noch ein schnellerer Zyklus ist und dass man halt noch mehr Experimente machen kann und Iterationen machen kann. Das ist halt schon auch irgendwie toll und auch eine Herausforderung auf eine andere Art und Weise. Aber für die Studenten, ich war schon sehr angetan, wie die sich reingehauen haben oder wie die reingehauen haben.
Ja. Chris, damit würde ich sagen, sind wir über die Stunde drüber. Das finde ich total ausreichend und angemessen. Ja. Das hat mich sehr gefreut. Deine Praxis ist derartig vielfältig, dass man gar nicht so in diese ganzen tiefen Projekte reinsteigen kann. Vielleicht ist es für die Hörenden einfach ein guter Anlass, sich mal mit einer Tasse Tee aufs Sofa zu setzen und durch deine Website durchzuscrollen und sich unglaublich darüber zu freuen, was in Gestaltung und in Design, in all seinen ästhetischen wie planerischen wie inklusiven Facetten möglich ist, sich das einfach anzuschauen. Und Ja, genau, das kann ich einfach nur empfehlen. Und das, und ich freue mich, dass du diese Zeit gefunden hast.
Ja, und an die Zuhörer, also wenn ihr in New York seid, dann schreibt mich auch mal an wegen Studiobesuch. Vielleicht habe ich ja Zeit. Aber man kann mich hin im Brooklyn Navy Yard.
Gut, super. Dann sage ich dir, wir bleiben noch kurz in der Leitung, wie man so schön sagt. Ja. Und ich drücke aber jetzt hier mal auf den roten Knopf und dann endet hier mit diese tolle Sendung. Tschüss, liebe Hörenden. Bis bald. Hurra, hurra. Ein Design-Podcast der Burg.